Eins, zwei, drei. Ah, gut. Okay, ihr könnt mich gut hören. Ich bin schon ganz erstaunt. Also die Kommunikation war im Vorfeld jetzt nicht so die allerbeste bei uns irgendwie so. Aber ich bin echt erstaunt, wie das jetzt wieder alles mal passt. Die Lieder, auch der Psalm. Ich werde heute keine typische Muttertagspredigt halten, obwohl das Thema bestimmt auch was mit Müttern zu tun hat. Das Thema für heute ist nämlich Leiden. Und da habe ich die Geschichte von Josef, den Sohn Jakobs, mal ein bisschen näher betrachtet. Ich denke jetzt mal, so mehr oder weniger kennen wir alle die Geschichte, deswegen werde ich die etwa 400 Verse, die über Josef vorhanden sind, die werde ich jetzt nicht vorlesen. Und ich werde immer wieder die Geschichte damit einbringen. Wer war denn Josef? Josef war der Lieblingssohn von Jakob. Der wiederum, Jakob war der Lieblingssohn von seiner Mutter Rebekka, also irgendwie zieht sich das so durch die ganze Geschichte hin und auch mit Josef ist dann noch nicht Schluss. Und Josef war der Lieblingssohn deshalb, weil Josef der Sohn des Alters von Jakobs war. Also Jakob war schon fortgeschritten und dann kam nochmal so ein Bambini und den hat man dann richtig verwöhnt, gell. Sagt man auch von mir irgendwie so, ich bin auch der Jüngste, aber na gut, ich kann das nicht so nachvollziehen. Okay, also er war der Lieblingssohn, das ist nämlich wichtig. Und deswegen passiert Folgendes, ihr kennt es alle, Josef bekam ein besonderes Kleid. Das hat jetzt nichts nur damit zu tun, dass der eine eben abgetragene Jeans bekommt und der andere die guten Levis oder wie auch immer, sondern das war auch ein Zeichen. Dieser Sohn, der ist was Besonderes, der hat nämlich einen Leibrock gehabt, wo die Ärmel lang waren. Das heißt auch, er musste nichts körperlich arbeiten. Ne? Die anderen haben draußen in der Wildnis malocht bei den stinkenden Schafen, aber er durfte zu Hause bleiben. Und dann Josef, also er hatte da auch so einen speziellen Charakter. Und zwar heißt es da auch in der Bibel, er hat den Übel nachgeredet. Er hat die Sachen, die sie da gemacht haben, verpetzt. Zu Recht oder zu Unrecht. Und hat sich natürlich unter seinen Brüdern da keine Sympathien erarbeitet. Und schließlich hatte er da auch noch so komische Träume. Ja, kennt ihr auch, das mit den Gaben. Ja, seine Gabe bleibt aufrecht stehen und die Gaben der Geschwister, die verneigen sich vor ihm. Dann ebenso mit den Gestirnen, da kommt noch Vater und Mutter von Josef rein, die sich auch noch vor ihm verneigen. Wieso sagt er das? Hat es irgendwie einen Sinn gehabt? Gibt's ja heute auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen göttlichen Traum gehabt habt. Also ich hatte schon mal einen. Aber da darf man aufpassen. Ne? Für wen ist denn, wenn jetzt so ein göttlicher Eindruck kommt, ne? Für wen ist es denn? Ist es für mich? Ist es für anderen? Wenn es für den anderen ist, soll ich ihm das sagen? Wann soll ich ihm das sagen? Wie soll ich es ihm sagen? Aber Josef war hier wahrscheinlich so begeistert von sich und keine Ahnung von dem Traum und hat es einfach rausgeplatzt, kam nicht so gut an. Und die Folge war davon, von all dem, was ich euch jetzt erzählt habe, seine Brüder fingen ihn an zu hassen. Richtig zu hassen. Und da kommen wir jetzt schon zum Thema Leid. Was sind denn die Ursachen von Leid? Und als erstes möchte ich euch, ja, das selbstverursachte Leid darstellen. Ist natürlich ein sensibles Thema. Das kann auch in die falsche Richtung führen. Denn es gibt auch Menschen, die einfach so alles auf sich beziehen, ja. Die sich dann Fragen stellen, oh, wenn ich leide, was habe ich falsch gemacht? Wo liegt da meine Sünde? Aber es gibt selbstverursachtes Leid. Ganz klar. Fangen wir doch mal ganz von vorne an bei Adam und Eva. Ist immer gut da anzufangen, gell? Adam und Eva. Gott hat gesagt, Leute, ihr dürft alles machen, ja, aber den einen Baum, den lasst in Ruhe, ja. So, was machen sie? Ach so, er hat noch die Konsequenz angedroht, ne? Hat gesagt, Leute, dann müsst ihr sterben, wenn ihr das tut. Okay, da kam der Teufel mit ins Spiel und so weiter, hat die verführt und sie haben das Vertrauen zu Gott abgelegt und ihr kennt alle die Geschichte. Sie haben in den Apfel gebissen und sie mussten die Konsequenz tragen. Sie mussten leiden. Die arme Frau, ne? Hat Schmerzen bei der Schwangerschaft auf einmal. Der arme Mann, im Schweiße seines Angesichts, muss er sein Brot erwerben und so weiter. Ja. Konsequenzen. Seit dem Zeitpunkt leiden die Menschen. Wenn man einem Kind sagt, du, das ist heiß da. Jetzt haben wir ja so schöne Zaranfelder, da sieht man das ja auch, ne, wenn es rot ist. Ne? Das ist heiß da, lang da bitte nicht hin. Wenn es trotzdem hinlangt, leidet das Kind. Ne? Also, es gibt selbstverursachtes Leid, natürlich. Aber nicht jedes Leid hat auch eine Ursache in der eigenen Schuld. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, da kommen die Jünger auf Jesus zu und fragen hier, guck mal, da ist einer blind geboren, wer ist denn jetzt schuld? Seine Eltern oder selber? Jesus sagt, no way, keiner von beiden. Interessante Geschichte, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Okay, nochmal zurück zu Jesus, zu Josef. Josef wurde bevorzugt, kann man sagen, kann er ja nichts dafür, ne? Aber er hat sich jetzt nicht unbedingt auch gewehrt. Ne? So, er hat es schon genossen scheinbar. Ja, währenddessen seine Brüder draußen bei Wind und Wetter bei den stinkenden Schafen verbrachten, fühlte er sich scheinbar auch durch seine Träume als etwas Besseres und sein Vater Jakob hat es natürlich noch unterstützt. Und so wie er sich verhalten hat, hatte er es da nicht auch verdient, mal so eine ordentliche Abreibung zu kriegen? Hallo, so arrogant wie der war, komm, geht nicht. Er hat es verdient, jetzt mal zu leiden. Ich meine, dass er gleich einen Kopf kürzer gemacht werden sollte. Ne? Seine Brüder haben dann beschlossen, ey, den bringen wir um die Ecke. Ja, das war vielleicht ein bisschen hart, aber eigentlich hat er es doch verdient. Meint er nicht auch? Nee? Doch. Also für mich schon. Wenn du mit 1,8 Promille Auto fährst, Unfall verursachst und zig Knochenbrüche hast, naja, bist selber schuld dran eigentlich. Ne? Da kannst du dich nicht beschweren. Meine Mutter hat gesagt, die hat so einen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, trage deine Leiden mit Geduld, an dem Elend bist du selber schuld. Kennt ihr nicht? So bin ich aufgewachsen, ja. Oh, mehr Mitleid mehr. Bei anderen Ereignissen ist es natürlich nicht so klar und es ist immer, man sollte immer vorsichtig sein, da auch über andere da zu urteilen. Aber Josefs Tod war erstmal beschlossene Sache. Und dann hat Jakob ihn ja beauftragt, so, geh mal zu deinen Brüdern, guck mal nach dem Rechten, mit den Schafen alles in Ordnung ist mit deinen Brüdern. Und er machte sich auf den Weg in die Wildnis und die Brüder haben sich gedacht, ja, das wird der perfekte Mord. Wildnis, keiner da, ja, Spuren können alle verwischt werden, den bringen wir um die Ecke. Und dann haben sie ihn erstmal in die Zisterne geworfen. Gott sei Dank war da kein Wasser drin. Da war er dann. Was ist jetzt passiert? Sie wollten ihn umbringen. Ruben, sein großer Bruder, wollte ihn da doch irgendwie retten. Was war auf einmal los? Warum lässt Gott das zu? Was war das jetzt mit meinen Träumen? Hallo? Ich war gerade auf dem Weg, Karriere zu machen. Die Träume haben das doch gesagt. Und jetzt bin ich da in der Zisterne. Aber sein beschlossenes Ende kam dann doch noch nicht. In Sprüche 21,1, da wird was gesprochen von Wasserbächen. Gott lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Und scheinbar hat Gott es ja auch gemacht mit den Brüdern. Und der Tod, der eigentlich schon beschlossen war von dem missliebigen Bruder, wurde umgewandelt. Naja, wir verkaufen ihn. Also es war nicht viel weniger schlimm, so als Sklave verkauft zu werden. Und da kriegen wir sogar noch ein bisschen Kohle her. Warum denn nicht? Den werden wir nie wieder sehen. Hat da Gott seine Finger mit im Spiel? Was können wir daraus lernen? Egal wie groß das Leid ist, Gott hat trotzdem noch seine Hand im Spiel. Er verlässt uns nicht, selbst wenn wir selber dran schuld sind. Aber Josefs Leiden haben hier erst angefangen. Er musste sogar auch dann leiden, auch wenn er nicht dran schuld ist. Was ist denn dann? Wie ging er dann damit um? ich finde es echt total schade, dass so die Gedankengänge und die Emotionen von Josef nicht aufgeschrieben sind. Das hätte mich ja wirklich mal interessiert. Gott hat dieses Leid zugelassen. Wir gehen ein Stück weiter in der Geschichte und merken, Gott hat auch weiterhin seine Finger mit im Spiel. Ja, er hat nicht verhindert, dass er seinen tollen Leibrock abgeben musste. Ihr kennt die Geschichte. Sie haben ihn dann seinen Leibrock ausgezogen, ja, und haben ihn zerrissen, haben ihn eingetunkt in Blut von einem Ziegenböckchen, haben es seinem Vater geschickt und haben ihm den Urteil überlassen. Könnte das sein, dass es ihm Josef gehört hat? Ja, oh, mein Sohn ist tot. Ja, sie haben nichts gesagt, ne? Aber mein Sohn ist tot, ja. Das haben sie getan. Er hat seinen Sklaven, also er hat den Leibrock, dieses besondere Leibrock, ausgetauscht gegen ein Sklavenkleid. Und Gott war trotzdem drin. Er hat es nämlich so gefügt, dass er von einem Angestellten des Königs von Ägypten, des Pharao, gekauft wurde. Warum hat Josef da nicht resigniert? Ist in tiefe Depression gefallen oder hat einfach sein Leben ein Ende bereitet? Leben als Sklave ist nicht so toll. Und die Träume und die Verheißungen, die er gehabt hat, wo waren die? Er war noch nie so weit weg von diesen Verheißungen. Vielleicht hat er ja auch Depressionen gehabt. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass er das gemacht hat, was man ihm aufgetragen hat. Er wurde von diesem Potiphar gekauft und er hat gemacht, was von ihm verlangt wurde. Und jetzt kommt aber was Besonderes. Da heißt es nämlich, der Herr war mit ihm. Der Herr war mit ihm. Er hat sich nicht frustriert in die Ecke gesetzt. Vielleicht hat er es auch gemacht, aber irgendwann hat er sich vielleicht entschlossen, okay, nee, ich will leben, ich gehe jetzt einfach weiter. Der Herr war mit ihm. Und jetzt das Besondere. Oh, das würde ich auch gern haben. Ihm gelang alles. Ihm gelang alles. Das ist nicht normal. Jedenfalls bei mir nicht. Ihm gelang alles. Und schon wieder hat Gott seine Finger im Spiel. Das war übernatürlich. So, und die Geschichte geht weiter. Jetzt macht er da einen super Job. Der Potiphar ist begeistert. Er setzt ihn kurz unter sich. Es läuft alles super, ja. So, und dann ist dann seine Frau. Josef ist ein schöner Kerl, ja, attraktiv. Potiphar hat irgendwie, weiß ich nicht, mit seiner Frau nicht so viel zu tun. Keine Ahnung warum, jedenfalls seine Frau, die ist ganz scharf auf den, ja, will den ins Bett ziehen, ja. Aber Josef ist scheinbar gläubig, ja. Und er sagt, nee, mach ich nicht. Und sie hört nicht auf, ihn zu bedrängen, ja. Und irgendwann ist keiner mehr im Haus und dann denkt sich die Frau, jetzt, haha. Und dann geht sie ihm richtig an die Wäsche, ja, und er reißt sich los, weil er weiß, er versündigt sich damit. Er ist schon jetzt so dankbar für den Weg, den Gott mit ihm gegangen ist und auch dankbar, dass er Potiphar gefunden hat oder er ihn. Und er rennt weg. Und dann, die Frau ist frustriert und verleumdet ihn. Lügt ihren Mann an und sagt, hey, der wollte mir an die Wäsche, es war genau umgekehrt. Was passiert? Er sitzt schon wieder im Knast. Wo sind denn jetzt seine Träume? Seine Verheißungen? Jetzt sitzt er hier, ungerechtfertigterweise, was soll das? Warum hat Gott ihn nicht bewahrt? Wird er sich vielleicht die Frage gestellt haben, als er schon wieder irgendwo tief im Dunkeln gesessen hat. Gott, wo bist du? Warum hast du mich nicht davor bewahrt? Frage an uns, können wir in solchen Momenten glauben, dass Gott immer noch mit uns ist? sogar wenn wir ungerecht behandelt worden sind und Konsequenzen tragen müssen, die wir selber nicht verschuldet haben. Gott, du hast dieses Leid zugelassen. Aber so zahlreich auch die Leiden waren, die jetzt hier auch Josef erleiden musste, so zahlreich sind auch die Rettungen und die Bewahrungen im Leid. Gott hat natürlich Josef nicht bewahrt, dass er verkauft wurde, aber er hat direkt in der Bewahrung geschenkt, dass er überhaupt noch am Leben war. Er überlebt die Sklavenkarawane und leistet eine gute Arbeit bei Potiphar. Gott hat ihn auch nicht bewahrt, dass er von Potiphars Frau versucht worden wurde, aber er hat ihn in dieser Situation bewahrt, dass er sich nicht versündigt hat. Gott hat Josef nicht vor dem Gefängnis bewahrt, aber in den Jahren seiner Gefangenschaft hat ihn Gott doch bewahrt. Und Gott hat ihn auch nicht davor bewahrt, dass er sein halbes Leben da bisher ungerecht behandelt wurde, aber in dieser Ungerechtigkeit war Gott mit ihm. Das heißt dann, und er fand Gunst in den Augen des Oberwärters von diesem Gefängnis. Und ich glaube, das dürfen wir auch in unserem Leben feststellen. Gott lässt Leid in unserem Leben zu. Und manchmal denken wir, ist dieses Leid so groß, dass es über unsere Kräfte geht. Aber gerade in den leidvollen Erlebnissen erleben wir auch Gottes Eingreifen. Fragt euch doch mal, wo habt ihr die größten Erfahrungen mit Gott gemacht? Und da spielt oft Leid eine große Rolle. Josef, er hatte viel Zeit zum Nachdenken. Von seiner Heimat bis nach Ägypten, ungefähr 600 Kilometer, ist er wahrscheinlich alles zu Fuß gelaufen. In der Zisterne, wo er war, im Gefängnis, hat er viel Zeit zum Nachdenken. Vielleicht Zeit, um mit Gott zu hadern, mit ihm zu schimpfen, ihn anzuklagen, vielleicht aber auch ihn um Vergebung zu bitten und sich mit ihm auseinanderzusetzen und seine Stimme zu hören. Leiterfahrungen verändern uns. Manche zum Negativen, manche werden bitter, können nicht mehr glauben. Manche Leiterfahrungen verändern uns aber auch zum Positiven. Gott, wo bist du? Es gibt dann so einen Spruch, sollte man seelsorgerlich vorsichtig verwenden, wenn jemand wirklich tief im Leid ist. Römer 8, Vers 28, da heißt es, dass uns alles zum Guten oder zum Besten dienen muss. Also auch diese Leiterfahrungen. Wer kennt Hiob? Hiob? Wer kennt seine Geschichte? Also einige. Und das Erstaunliche ist, das ist ja auch theologisch sehr interessant, da könnten wir auch stundenlang drüber reden. Gott, am Anfang dieser Geschichte, Gott unterhält sich mit wem? Mit dem Teufel. Hallo? Er unterhält sich mit dem Teufel. Gut, nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Und Gott gibt an mit Hiob und sagt, hey, siehst du meinen Knecht Hiob? Toller Kerl, gottesfürchtig alles. Huh? Und der Teufel sagt, ja, toll, super, du segnest ihn ja auch, keine Kunst. Und jetzt kommt was Interessantes. Gott erlaubt ihn Stück für Stück in sein Leben einzugreifen. Zuerst nimmt er ihm sein Reichtum, dann seine Kinder und dann seine Gesundheit. Aber Gott erlaubt es dem Teufel. Das heißt, der Teufel ist nicht übermächtig, wie wir manchmal glauben, ja, wenn wir Böses erfahren. Gott ist immer noch in Control. Wie heißt es, die Engländer? Gott ist under control, in control. Under control, in control. Okay. Auch dann, wenn wir das nicht unbedingt spüren. Und später, als Jesus auf die Welt kommt, hat er einen ganz markanten Satz gesagt. Nämlich der Grund, warum er auf diese Welt gekommen ist. 1. Johannes 3, Vers 8, da heißt es: Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Man kann nur dann jemand vernichten, wenn etwa jemand Stärkeres kommt. Und Gott ist immer stärker. Im Leiden erleben wir besonders in besonderer Art und Weise. Ich sage jetzt mal, nirgendwo erleben wir die Macht Gottes und die spürbare Gegenwart Gottes so stark wie in Leiterfahrungen. Was wäre denn die Geschichte um Josef ohne seine Leiterfahrungen? Es wird nicht mehr viel übrig bleiben von der Geschichte. Josef lebte glücklich mit seinen Brüdern, okay. Er war vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen angesehener vom Vater, aber das hätte er schon irgendwie hingekriegt. Vermehrte noch sein Reichtum von seinem Vater und starb glücklich und zufrieden als 110-Jähriger. Das wäre die Geschichte ohne Leiterfahrung des Josef. Die Geschichte wäre dann nicht nur stinklangweilig und wir hätten nichts im Kindergottesdienst zu erzählen. Sie entspricht auch in keinster Weise den Lebenserfahrungen der Menschen. Leiden verändert aber auch unser Gottesbild. Menschen mit Leiterfahrungen lernen Gott ganz anders kennen. Ich komme nochmal auf Hiob zurück. Als Hiob alles verloren hatte, da er sich an seinen Geschwüren rieb und in Sack und Asche da lag, da fing er an, mit Gott zu reden. Da waren viele Anklagen da. Da waren viele Fragen da. Und ich weiß nicht, wie ihr mit Gott redet. Gott antwortet, manchmal nicht so, wie wir das gerne hätten. Ist auch bei Jesus ganz interessant. Wenn Jesus gefragt wird, hat Jesus auch ganz oft mit Fragen zurückgeantwortet. Bei Hiob war das auch so. Er hat nicht alle Antworten auf seine Fragen bekommen. Aber am Schluss der Geschichte sagt Hiob einen Satz, der sich sehr eingeprägt hat bei mir und der das alles so ein Stück weit auch zusammenfasst. Er hat nicht alle Fragen beantwortet, aber Hiob sagt Folgendes jetzt über Gott. Hiob 42, Vers 5. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Ja, ich kenne, glaube ich, Gott ganz gut vom Hörensagen. Kenne mich ein bisschen in der Bibel aus. Aber ist es das, was Gott will? Hiob sagt, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Da ist eine ganz andere Qualität von Nähe da. Ob ich jemand gehört habe, über Dritte vielleicht sogar noch, oder ob ich jemand ganz nah bei mir habe und ich habe ihn gesehen. Das ist natürlich ein Bild, er hat ihn nicht wahrhaftig gesehen, aber das ist ein Ausdruck dessen, ich bin ganz nah bei dir. Zurück nochmal zur Geschichte mit Josef. Die ersten 17 Jahre von Josef lebte er im Schutz des Patriarchen von Jakob als Lieblingssohn. Was sollte ihm da schon passieren? Aber dann auf einmal fällt er aus diesem Schutzraum heraus. Er ist ganz alleine. Er hat nur noch sein nacktes Leben und hat nur noch Gott. Kein schönes Kleid mehr, kein Ansehen mehr, keiner, der ihn beschützt. Er hat nichts mehr im Griff, gar nichts mehr. Als Sklave ist er der absoluten Willkür von Menschen ausgeliefert. Er hatte nur noch Gott. Und der hat ja schon offensichtlich zu ihm gesprochen. Also die Träume, das war jetzt nicht so ein Traum nach einem schweren Abendessen oder so, sondern das war ein göttlicher Traum. Und ich vermute, dass er in seinem Loch, in der Zisterne oder im Gefängnis so manche schwere Stunde hatte und an all dem, was er bisher auch von Gott erfahren hat, gezweifelt hat. Aber die Geschichte von Josef, die ermutigt mich auch. Wir wissen nicht wirklich, was er dachte und welchen Gefühlsschwankungen er ausgesetzt war. Aber was wir wissen ist, was er tat. Vielleicht war er wirklich resigniert. Vielleicht war er wirklich frustriert. Vielleicht hat er eine mittelschwere bis schwere Depression wirklich gehabt. Er ging aber einfach weiter. Und er vertraute einfach weiter. Und dann flammte auf einmal Hoffnung wieder auf. Er sitzt da im Gefängnis und da kamen zwei neue Gefangene, ein Mundschenk und der Bäcker, die verstoßen wurden vom König, vom Pharao. Und die beiden hatten Träume und er hatte ja eine Gabe, zu Träume zu deuten, bekam auch selber welche. Und er sagte dem Mundschenk, interpretierte seinen Traum und er wurde dann freigelassen, ja. Und er sagte noch zu ihm, leg ein gutes Wort ein bei mir, ja, dass ich hier auch rauskomme und erzähle dem Pharao, dass ich ungerecht im Gefängnis bin. Und da könnt ihr euch das vorstellen, boah, jetzt, endlich, jetzt kommt's. Und dann vergeht ein Tag, es vergeht eine Woche, Monate, das erste Jahr ist vorbei. Hey, ich habe dem Mundschenk doch was Gutes getan. Das war doch mein Freund. Lässt er mich jetzt auch im Stich? Nicht mal auf ihn kann ich mich verlassen. Okay, meine Brüder, dass die mich so... Klar. Hallo. Was für eine Enttäuschung. Und ich glaube, auch das hat ihn verändert. Dieser hochmütige, arrogante, hallo, schaut mich an, Lieblingssohn von Papa. Glaubt ihr nicht, dass sowas verändert? Er hat nichts mehr, nur noch Gott. Und es erklärt dann auch, später auch die Position, die er dann auch hatte. Ich glaube, dass er durch dieses ganze Leid hindurchgehen musste, damit er für seine spätere Position charakterlich geschliffen war. Er hat dann später, war der zweite Mann im Staat. Mächtig, sehr mächtig. Hätte er es geschafft, als dieser hochmütige, egozentrische Typ, dieses ganze Reich zu führen und zu leiten? Ich glaube nicht. Und nachdem Jakob, sein Vater, dann starb, also die Geschichte ging ja so weiter, dass er dann seine ganze Familie dann nach Ägypten geholt hat und sie es vom Hungertod dann gerettet hat, ihr kennt es, dass der Pharao dann auch einen Traum gehabt hat. Er sah diese 7 Kühe, die ganz fett waren und die wurden von den 7 mageren Kühen aufgefressen und so weiter und hat damit vorausgesagt, dass es 7 Jahre geben werden, die fett sind und 7 Jahre, wo alle Vorräte aufgebraucht werden. Und nachdem Jakob dann gestorben ist, seine Brüder waren da, seine ganze Familie war da, da hatten die Brüder dann Angst, oh, jetzt ist der Papa weg, jetzt geht's uns an Kragen. Aber auch in der Situation merken wir, wie Josef sein Herz verändert hat. Er hat nicht auf Rache gesinnt. Es wäre für ihn ein kleines gewesen, die jetzt alle platt zu machen. Nein, er hat sie ins beste Land von Ägypten hineingesetzt, wo sie mit ihren Familien leben konnten. Und er sagte einen Satz, der sehr, sehr bemerkenswert ist zu seinen Brüdern. Da heißt es in 1. Mose 50, die Verse 19 und 20. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ich glaube, dass Gott durch Leid Josef sowas wie veredelt hat. In Jesaja 48,10 Da lesen wir folgenden Satz. Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen habe ich dich geprüft. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Gott hat durch Josef, durch sein Leid Geschichte geschrieben. Er hat nicht nur ein ganzes Volk Ägypten vor dem sicheren Hungertod gerettet, sondern auch die Familien seines Stammesvaters Jakob mit all seinen Kindern, Enkelkindern, das ja später dann zum Volk Israel wurde, das Auserwähltvolk Gottes. Hätte er das gedacht, wo er da in der Zisterne gesessen hat? Wahrscheinlich nicht. Oder im Gefängnis? Wir haben heute gehört, dass Leiden sich nicht besonders gut anfühlt, aber dass Gott durch Leiden ganz viel bewirken kann. Wir haben gehört, dass wie Leid Josef verändert hat. Und ich wage die These aufzustellen, dass Leid auch automatisch zum Leben eines Nachfolgers Jesu gehört. Jesus erzählt in seinen Endzeitreden, wie es in der Zukunft mal werden soll. Und es hört sich nicht besonders angenehm an. Da ist auch viel Leid dabei, die seine Nachfolger ertragen müssen. Aber er ermutigt uns auch immer wieder, uns nicht zu fürchten. Fürchtet euch nicht, schaut auf mich. Petrus schreibt, 1. Petrus 3, 14 und 15. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, also um seinetwillen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Josef hat Jesus noch nicht gekannt, aber ich glaube, er hat Gott in seinem Herzen heilig gehalten. Deswegen konnte er das alles überstehen. Weiterhin, also bei Petrus in seinen Briefen steht ganz viel über Leid, müsst ihr mal lesen. Im Kapitel 2 in seinem ersten Brief, Vers 19, da steht sogar, was von Gnade, wenn wir um unseres Gewissens Gottes Willen gegenüber Leid erfahren. Und Paulus sieht sogar das als logische Konsequenz der Nachfolge. Philipper 1, 29 und 30. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Und die Apostel gehen sogar noch einen Schritt weiter. Die Apostel, die geschlagen wurden, die eingesperrt wurden, die fühlten sich sogar geehrt, für Jesus zu leiden. Apostelgeschichte 5, 40 und 41. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, Achtung, voller Freude, gerade sind sie geschlagen worden, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Leiden richtig verstanden und mit Leiden richtig umgegangen, ehrt uns irgendwo, aber ehrt auch vor allem Gott. Ich komme so langsam zum Schluss, Landeflug. Ich finde, die Biografie von Josef ist wirklich eine faszinierende Geschichte und die eignet sich nicht nur für die Kinderstunde. Wir haben gehört, dass Leid zum menschlichen Leben dazu gehört und erst recht zum Leben eines Nachfolgers von Jesus. Und Leid fühlt sich wirklich nicht gut an, doch Leid kann auch was Gutes bewirken. Und im Leben von Jesus, von Josef sehen wir das. Es hat einen ganz anderen Menschen aus ihm gemacht. Wisst ihr, wie lange seine Leidensgeschichte war? Von der Zisterne bis er zweiter Mann im Stadt Ägypten wurde? Was schätzt ihr? Nee, 40 ist ein bisschen viel. 13 Jahre. 13 Jahre, das ist fast die Zeit, die er vorher gelebt hat. 13 Jahre, also er war dann 30 gewesen. In Gefangenschaft, in Sklaverei. Und in dieser Zeit wurde er geformt. Geformt, damit er seine Berufung und seine Verheißung, die auf seinem Leben lag, erfüllen konnte. Und er lernte in dieser Zeit, trotz allem, Gott treu zu bleiben, sich an ihn zu hängen und gehorsam zu bleiben. Und das wurde nicht nur zum Segen für ihn persönlich, sondern zum Segen für seine Familie, für ein ganzes Volk. Wie gehst du, wie gehe ich mit Leid um? Wie mit Ungerechtigkeit? Schmeißt du alles hin? Resignierst du? Bist du frustriert? Verweigerst du dich? Verzweifelst du? Kannst du noch glauben, was Gott einmal über dein Leben ausgesprochen hat? Oder hast du aus? Bleibst du standhaft? Bleibst du gehorsam dem Wort Gottes gegenüber? Dienst du auch dann, wenn andere dich vergessen? Keiner sieht mich. Ich lese nirgendwo in der Bibel, dass Gott uns ein einfaches Leben versprochen hat. Immer ein erfolgreiches Leben, ohne Hindernisse. Und einer weiß ganz viel über Leiden. Unser Herr selber, Jesus. Und Jesus hat durch seine Leidenstat, durch seine Leiden, die größte Rettungstat für uns erwirkt. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, steht in der Bibel. Durch seinen Kreuzestod, dass er sein Blut hat fließen lassen, dass er sein Leib hat brechen lassen, was wir im Abendmahl feiern, hat er uns errettet. Dass wir die Ewigkeit verbringen dürfen, mit ihm zusammen, mit dem Vater im Himmel zusammen. Durch Leid. Für dich und für mich. Ich wünsche mir für mich selber, dass ich leidensbereiter werde. Das ist nicht so meine Stärke. Dass ich nicht resigniere, nicht den Kopf sinken lasse und auch nicht rebelliere gegen die Umstände, sondern dann auf Jesus schaue. Und was ich sehr ermutigend auch finde, Jesus selber hat erst gehorsam gelernt. Das hat er auch nicht gleich so gehabt. Hebräer 5, Vers 8 steht, er lernte gehorsam an dem, jetzt wird's interessant, an dem, was er litt. Durch Leiden lernte er gehorsam. Und vielleicht wünschst du dir das auch. Und vielleicht leidest du jetzt auch gerade in diesem Moment. Vielleicht hast du alles richtig gemacht. Und trotzdem fühlst du dich ungerecht behandelt oder bist auch ungerecht behandelt worden. Vielleicht sitzt du im Gefängnis deiner Gefühle und merkst nicht, dass trotzdem Gott mit dir ist. Wir wollen jetzt noch eine Zeit haben, wo wir vor Gott treten, auch mit Liedern. Das Team kann schon nach vorne kommen. Es gab mal eine Situation mit Jesus und seinen Jüngern. Und da hat Jesus was gesagt und Jesus hat ja nicht nur seine 12 Jünger gehabt, sondern viele, die ihm nachgefolgt sind. Und er hat was gesagt, was denen nicht gepasst hat. Das war zu krass. Und die haben sich abgewendet von Jesus und sind gegangen. Und dann hat Jesus zu seinen 12 Jüngern gesagt, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und Petrus macht sich zum Sprecher und hat gesagt, wohin sollen wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich weiß, dass es Situationen von Menschen gibt, die fast unerträglich sind. Und die schon fast gar nicht mehr oder auch gar nicht an Gott glauben. Wie kann Gott sowas zulassen? Gott, wo warst du denn in dieser Situation? Aber dann möchte ich dir sagen, wohin willst du denn gehen mit deinem Schmerz, mit deinem Leid? Wohin? Und Petrus sagt auch dir, Jesus. Nur er hat Worte des ewigen Lebens. Nur von ihm kannst du Trost bekommen, von ihm kannst du Heilung bekommen. Und wir möchten heute in diesem Gottesdienst es für dich anbieten. Es gibt hier Menschen irgendwo verteilt, die haben hier so ein kleines Herzchen, die beten gern mit dir. Egal was es ist, egal wo du stehst, was dein Herz betrübt. Du kannst es gerne wahrnehmen als Angebot. Und wir sind in der Gemeinde Glieder am Leib. In der Bibel heißt es, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Und wir wollen auch, sofern wir das natürlich können, auch das Leid untereinander teilen und mittragen. Wir wollen eine Zeit nehmen, wo wir jetzt einfach noch ein paar Lieder spielen und fühl dich ganz frei. Du kannst natürlich auch mit deinem Nachbarn beten oder wie auch immer. Und lasst uns Gott suchen und zu ihm gehen.